Unterm U wird euch präsentiert von den Immobilienexperten der Sparkasse Dortmund. Hier findet ihr aus bis zu 300 Banken und Sparkassen die passende Finanzierung für euren Immobilientraum. Das Team der Immobilienvermittlung berät euch zum Verkauf eurer Immobilie oder hilft euch, die eigenen vier Wände zu finden. Alle Infos findet ihr unter www.leben-in-dortmund.de. Ein Service der Sparkasse Dortmund. Und jetzt viel Spaß beim Dortmund-Podcast.
Insofern würde ich doch eine sehr gemischte Bilanz ziehen und diese Euphorie, dass es ein sehr erfolgreiches Jahr war, ja, so ein bisschen mit Fragezeichen versehen. Aber ich glaube, insgesamt kann man einen Strich drunter machen und sagen, ja, ist nochmal gut gegangen.
Unterm U, der Dortmund-Podcast mit Bastian Pietsch.
Hallo zusammen. Wenn man ein Pflaster schneller abreißt, tut es weniger weh. In diesem Sinne, das hier ist die letzte Folge von Unterm U. Die Einzelheiten dazu erfahrt ihr am Ende der Folge. Vorher wollen wir heute aber nochmal zurückblicken. Nicht auf alle 341 Folgen Unterm U, aber immerhin auf die Themen, über die Dortmund und wir hier im Podcast in diesem Jahr geredet haben. Mein Gesprächspartner dafür ist gleich der Kollege, der uns hier im Studio, glaube ich, am häufigsten gegenübergestanden hat, Oliver Vollmerich. Mit ihm spreche ich unter anderem über die Fußball-Europameisterschaft, über den Skandal bei DEW und über die immer noch andauernde Debatte um den Drogenkonsumraum. Wie immer starten wir aber auch heute in die Folge mit den wichtigsten Nachrichten des Tages.
Update.
Gezofft. Das Freibad Hardenberg bleibt wohl auch in der kommenden Saison geschlossen. Der Betreiber des größten Dortmunder Freibades, die Sportwelt, liegt seit längerem mit der Stadt im Clinch. Hintergrund sind Schäden an dem 100 Jahre alten Bad. Die Sportwelt hat ein Gutachten für eine teilweise Reparatur des Bades vorgelegt, sozusagen um die größten Probleme zu beheben. Die Stadt fordert aber ein Gesamtkonzept, um sicherzugehen, dass das Bad nach den Arbeiten auch wirklich wieder in Betrieb genommen werden kann. Und auch ein Verkehrs- und Parkkonzept soll entwickelt werden. Weil sich dadurch die tatsächliche Sanierung bislang verzögert, sieht es nun wohl auch für den kommenden Sommer eher düster für das Freibad Hardenberg aus. Geschlagen. Ein Hundehalter hat in Huckade für einen Polizeieinsatz gesorgt. Eine 58-jährige Frau hat in ihrem Auto einen Hund bemerkt, der offenbar unangeleint auf der Straße saß. Auf dem Gehweg bemerkte sie einen Mann mit einem weiteren freilaufenden Hund. Als die Frau ihn aufforderte, die Hunde anzuleihen, schrie der Mann sie an und holte einen Baseballschläger hervor. Mit dem schlug er mehrfach auf das Fahrerfenster des Autos der 58-Jährigen ein, bis es zerbrach. Hinzugerufene Polizisten konnten den Mann festnehmen, jedoch erst, als sie ihre Dienstwaffe und einen Taser vorhielten. Bei der Festnahme versuchte der Mann unter anderem, die Polizisten zu beißen.
Das Thema des Tages.
2024 geht dem Ende entgegen und auch in diesem Jahr gab es wieder so einige Nachrichten, über die Dortmund diskutiert hat. Skandale bei Dortmunder Unternehmen, gescheiterte Projekte im Städtebau und natürlich die Fußball-Europameisterschaft. Über die spannendsten Debatten des Jahres spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Oliver Vollmerich. Hallo Oliver.
Hallo.
Das Jahr fing ja mehr oder weniger an mit einer Nachricht, die viele schockiert hat. Der Rechercheverbund Korrektiv hat den Geheimplan gegen Deutschland aufgedeckt, an dem auch AfD-Mitglieder beteiligt waren. Im Januar gab es deshalb in vielen Städten große Demos. In Dortmund war es die, ich glaube, größte Demo aller Zeiten. 30.000 Menschen haben vor dem Hauptbahnhof demonstriert. Was ist davon noch geblieben?
Naja, wenig diese, man kann es ja was sagen, positive Euphorie, der Kampf für die Demokratie, der damals so ein bisschen auch so eine Rolle gespielt hat, das ist so ein bisschen in den Alltag übergegangen. Es hat später ja nochmal eine Demo gegeben mit einer Menschenkette über den Hellweg, das waren dann schon deutlich weniger Menschen. Und die ganze politische Debatte, das muss man ja auch bundespolitisch einordnen, ist natürlich so ein bisschen in eine Richtung gegangen, dass ja dann tatsächlich auch zum Beispiel die Flüchtlingspolitik verschärft wurde und ähnliches. Also da würde ich sagen, ist eine gewisse Ernüchterung eingetreten. Ich glaube, im Grunde, das Engagement vieler Menschen ist immer noch da, aber wie gesagt, die Ernüchterung ist relativ groß. Aber immerhin hat man nochmal ein Zeichen gesetzt, das hat ja durchaus dann auch nochmal Auswirkungen gehabt.
Ein anderes Thema, das Dortmund zwar 2023 schon beschäftigt hat, im Frühjahr aber nochmal eine neue Dimension bekommen hat, ist die Drogenproblematik in der City. Wegen der bestehenden Auswirkung von Crack und weil mit Fentanyl nochmal eine neue gefährliche Substanz in Dortmund verbreitet wurde. Mittlerweile gibt es mehrere Vorschläge für einen neuen Standort des Drogenkonsumraums. So sollen insbesondere crackabhängige Menschen zumindest von den Geschäften am Westen-Hellweg ferngehalten werden. Wie hast du dieses Jahr die Debatte rund um dieses Thema erlebt?
Ja, Ja, das war schon mit vielen Aufregungen verbunden. Im Februar hat ja der Rat erstmal beschlossen, dass der Drogenkonsumraum hier vom Grafenhof weg soll, ohne zu sagen, wo er denn hin soll. Das ist dann also lange untersucht worden. Die Stadt hat dann wohl mehr als 100 Standorte, mögliche Standorte im City-Bereich untersucht, beziehungsweise nicht in der City, sondern um die City herum. Das war also das Ziel. Und am Ende hat sie dann vorgeschlagen, das an die Küpferstraße zu bringen. Das ist dann also südlich des Weilrings, aber halt auch in der Nähe von drei Schulen. Und das ist im Moment ja der große Streitpunkt. Daran entzündet sich halt die Debatte, ob dieser Standort sinnvoll, tragbar ist. Das ist auch vom Rat jetzt noch nicht sozusagen festgezurrt worden. Die Entscheidung, dass dieser Standort weiter untersucht werden soll, ist verschoben worden auf Februar des neuen Jahres. Also insofern ist das eine laufende Diskussion, die sicherlich auch den Wahlkampf mit beherrschen wird, der ja jetzt schon begonnen hat, einmal mit Blick auf die Bundestagswahlen, aber dann im September dann natürlich auch die Kommunalwahl. Da sind also sehr unterschiedliche Positionen jetzt zutage getreten, sonst ist sich die Politik ja auch in vielen Punkten einig. Hier war es jetzt so, dass zum Beispiel die Zusammenarbeit von Grünen und CDU hier nicht mehr trägt. Die Grünen wollen ja eigentlich sogar den Drogenkonsumraum in der City halten, weil sie sagen, hier sind halt die meisten Menschen und man muss halt dahin, wo auch die Menschen dann diesen Raum annehmen. Die CDU schlägt einen Standort an der Treibstraße vor. Das ist so ein bisschen nordwestlich des Hauptbahnhofs. Da sagen auch Grüne und SPD, das ist für sie nicht tragbar. A, Nordstadt, B, zu weit weg und keine Anbindung. Also das wird noch eine heftige Debatte im neuen Jahr werden und wahrscheinlich auch darüber hinausgehen. Denn das ist ja eine sehr langfristige Perspektive. 24 Monate nach Ratsbeschluss, der ja noch lange nicht erfolgt ist, wird das dann erstmal umgesetzt werden können wahrscheinlich. Also ich bin mal sehr gespannt, ob zum Beispiel die endgültige Entscheidung über den Standort tatsächlich vor der Kommunalwahl getroffen wird oder erst danach.
Dann springen wir mal in den Sommer. Da gab es gleich zwei fußballerische Großereignisse. Das Champions League-Finale des BVB in London, leider verloren, und die Heim-Europameisterschaft unter anderem in Dortmund. Was waren deine liebsten EM-Momente?
Ach, da waren eigentlich eine ganze Menge. Also die ganze Atmosphäre in der Stadt war natürlich sehr schön. Also dass man halt diese internationale Atmosphäre hatte, die Fans, die ja hier auch gefeiert haben, das kann man jetzt gar nicht so auf bestimmte Punkte reduzieren. Natürlich mit ein Highlight, da war ich dann auch als Reporter mittendrin, als hier die Niederländer dann durch die Stadt zogen mit bis zu 100.000 Menschen und dann gesungen und getanzt haben. Das war sicherlich so nochmal ein besonderer Höhepunkt. Aber auch die Spiele mit deutscher Beteiligung zum Beispiel, dann die Fanfeste im Westfalenpark. Ich fand, das war eine sehr gelungene Einführung sozusagen dieses neuen Veranstaltungsortes in Sachen Public Viewing, die große Festwiede im Westfalenpark, und das ist ja dann sogar ausgeweitet worden. Das war, fand ich sehr schön, da war ich also mehrfach vor Ort. Also insofern war das ein sehr positiver Gesamteindruck.
Das Ganze war ja mit vielen Erwartungen auch belegt, mit dem Wunsch, langfristig ein positives Image für Dortmund zu prägen, die Wirtschaft anzukurbeln und so weiter. Denkst du, das hat geklappt?
Ja, bei der Wirtschaft ist das ein bisschen gespalten. Da gab es jetzt auch nochmal eine Umfrage der IHK bei den Betrieben. Also der Einzelhandel sagt sogar, dass sie teilweise Umsatzeinbußen hatten, weil in der City dann die Fußballfans sozusagen die normalen Einkäufer ein bisschen verdrängt haben. Die Leute haben sich dann nicht getraut, in die Stadt zu kommen, weil sie dachten, es ist ohnehin völlig überfüllt. Teilweise war das ja auch der Fall. Also insofern hat der Einzelhandel wohl nicht profitiert. Die Gastronomie natürlich, das Hotelgewerbe. Viele Hotels waren zumindest auch wie an den Spieltagen, und Dortmund hatte ja 6 Spieltage ausgebucht, sodass das also durchaus dann für die dann sehr lukrativ war. Aber man setzt natürlich auch auf den langfristigen Image-Effekt. Man sagt ja, Dortmund hat ja sehr gut als Gastgeber sich dargestellt, und das soll also langfristig dann auch dazu beitragen, dass Menschen gerne wieder nach Dortmund kommen. Ich weiß nicht, ich habe zum Beispiel in den letzten Wochen sehr viel Niederländisch gehört. Die kommen ja traditionell gern nach Dortmund zum Weihnachtsmarkt, und vielleicht hat ja auch dieses besondere Erlebnis bei der EM dazu beigetragen, dass jetzt viele nochmal mit ihren Familien wiederkommen. Also das ist so das, was man sich erhofft, dass also die Leute sozusagen positives Bild von Dortmund haben und dann auch zu anderen Anlässen, zum Beispiel zum Weihnachtsmarkt, dann wiederkommen.
Und ich finde, das ist ja auch nicht ganz fernliegend. Ne? Also dieses positive Bild hat Dortmund schon abgegeben in der Zeit, finde ich.
Ja, also als Fußballstadt ist Dortmund ja dann europaweit auch bekannt. Es gibt ja auch bei BVB-Spielen ganz viele Menschen, die aus England dann rüberkommen, weil es A, hier günstiger ist, ins Stadion zu gehen, und weil hier natürlich die Stimmung bekanntermaßen gut ist, während das ja in der Premier League längst nicht in allen Stadien der Fall ist, auch angesichts der sehr horrenden Eintrittspreise dort. Also Dortmund, was Fußball angeht, ist sehr international geworden. Und dieser Ruf Dortmunds ist, glaube ich, europaweit ganz gut, dass man hier besondere Fußballerlebnisse hat.
Sprechen sollten wir, glaube ich, auch über den, ich denke, größten Skandal des Jahres beim Dortmunder Energieversorger DEW 21. Was ist da passiert?
Genau, die haben also eine Tochtergesellschaft gehabt, die Stadtenergie, die offensichtlich ja, die Kunden übers Ohr gehauen hat. Etwa 70.000 Kunden wurden da mit überhöhten Abrechnungen überzogen. Und das Ganze ist dann irgendwann aufgeflogen und dann muss man jetzt natürlich A, Ersatz leisten und läuft sich der Schaden auf etwa 74 Millionen Euro ist vorgerechnet worden. Die EW musste da schon eigene Rückstellungen bilden. Und der ganze Jahresgewinn, den man eigentlich eingeplant hatte, der ist futsch. Und das schlägt sich dann natürlich auch durch, zum Beispiel auf die Muttergesellschaft Dortmunder Stadtwerke, die DSW 21, die ja gerne das Geld auch nutzt, um Verluste in anderen Bereichen, also zum Beispiel beim Flughafen und im Verkehrsbereich, dann damit auszugleichen. Und die müssen jetzt im Gegenteil sogar noch Geld zuschießen, weil da jetzt, wie gesagt, die Verluste doch relativ groß sind. Und dann gab es sozusagen noch die Fortsetzung des Skandals, dass die DSW-Chefin Heike Heim, die vorher DEW-Chefin war, die hat die fristlose Kündigung dann bekommen bei DSW jetzt am 10. Juli. Es gab nämlich da Vorwürfe wegen des früheren Energieeinkaufs bei DEW 21 im Krisenjahr 2022. Mhm. Wir erinnern uns, da gab es mal die große Energieknappheit und DEW hat dann also Energie beschafft, allerdings mit sehr langfristigen Verträgen über 3 Jahren und zu damals sehr hohen Preisen. Mittlerweile sind die Preise wieder deutlich gesunken und das Ganze wohl am Aufsichtsrat vorbei, sodass man also jetzt den Vorwurf erhebt, dass das also dann sehr zum Schaden von DEW 21 war.
Jetzt muss man dazu sagen, Heike Heim ist auch immer gefördert worden von Oberbürgermeister Thomas Westphal. Siehst du, dass dieser Skandal vielleicht auch im Rahmen der Kommunalwahl nächstes Jahr nochmal politisch Thema werden könnte?
Das glaube ich eher nicht. Es ist ja jetzt auch so ein bisschen politisch schon angesprochen worden, aber es war eigentlich immer nie so ein großer politischer Skandal, der daraus gemacht wurde. Da hat also die Opposition jetzt gar nicht so, ist gar nicht so drauf angesprungen und ich glaube im Sommer nächsten Jahres, wenn es dann in den Endspurt um die Kommunalwahl geht. So nach meinem Eindruck wird das dann kein großes Thema mehr sein.
Auch beim großen Thema Städtebau ist in diesem Jahr viel passiert. Unter anderem ist eine vermeintliche Never-Ending-Story zu Ende gegangen. In Klammern, endlich. Der Boulevard Kampfstraße ist Geschichte. Wie denkst du darüber?
Ja, positiv. Ich habe mehrfach auch schon kommentiert früher immer, dass eigentlich diese Pläne in den Papierkorb gehören. Die stammen von 1998 und das ist also gerade mit Blick auf das, was wir ja diskutieren. Die Städte müssen klimagerechter werden, müssen grüner werden. Eine Planung, die längst nicht mehr in die Zeit passt. Das war ja ein großes Pflasterband, was entstehen sollte, mit einem Lichtband darüber, einem kleinen Wasserlauf. Dann daneben nochmal Pflaster, also eigentlich grau in grau.
Sehr viel versiegelt.
Sehr viel versiegelt. Der Wasserlauf war auch nicht zu realisieren, weil man dann festgestellt hat, da drunter ist ja der U-Bahn-Tunnel und der ist relativ mit geringer Überdeckung versehen. Hätte man eigentlich auch vorher wissen müssen, denke ich mal. Und deshalb konnte man das also dann nicht umsetzen. Also insofern auch diese Wasserspiele sind dann sozusagen passé gewesen, bis auf ein paar Brunnen, die man noch vorhatte. Also wie gesagt, die Pläne waren halt längst aus der Zeit gefallen. Die Verwaltung hat vorher auch immer schon so zarte Hinweise gegeben, dass das nicht mehr zeitgemäß sei. Die Politik hat zumindest in der Mehrheit dann daran festgehalten. Aber jetzt hat dann sozusagen auch die Verwaltung die Notbremse gezogen und hat gesagt, wir wollen diese Pläne beerdigen und wollen dann stattdessen lieber für diesen zentralen Abschnitt, um den geht es ja zwischen Petrikirche und Rhein-Neu-Kirche, dann nochmal eine neue Planung haben und die dann umsetzen. Das soll nochmal einen Verzug etwa von einem Jahr bringen. Und aber angesichts der Tatsache, dass ja die Planungen von 98 sind und seit 2008 die U-Bahn unter der Erde ist, also seitdem kann man hier bauen, ist, glaube ich, dieses eine Jahr mehr dann auch durchaus zu verschmerzen.
Das heißt, da können wir 2025 auch vielleicht schon mit Neuigkeiten zu rechnen?
Ja, es soll zumindest jetzt ja die Planung nochmal ausgeschrieben werden, ob es dann schon konkrete Vorschläge gibt. Das geht ja immer sehr langsam mit diesen Ausschreibungen und so weiter. Aber zumindest kann man sich ja vielleicht dann schon mal auch Gedanken machen, sollen ja auch Bürgerbeteiligungen stattfinden, in welche Richtung es geht. Das wird dann sicherlich etwas bescheidener ausfallen als die bisherigen Planungen. Aber ich glaube, das dauert noch ein paar Jahre, bis man dann wirklich wieder konkrete Planungen hat, die dann auch umgesetzt werden können.
Geplatzt sind auch die Pläne für die FH-Ansiedlung am Hafen. Ist das auch eher ein Gewinn oder haben wir da was verloren?
Nein, das ist, wie gesagt, die FH hätte natürlich gerne einen zentralen Campus. Da gibt es ja durchaus auch noch Möglichkeiten oder Überlegungen, dass etwa am Campus Nord, wo ja die Fachhochschule auch schon mit mehreren Fachbereichen vertreten ist, dann zu machen. Also ich persönlich habe den Hafen nie für einen besonders guten Standort gehalten, weil es A, viel zu eng war. Also man hätte sich da wirklich sehr zusammenpressen müssen und es wäre dann halt eine Monostruktur gewesen, die da entstanden wäre. Man will ja eigentlich ein lebendiges Viertel, wo auch Nordstadtatmosphäre rüberkommt, wo man viel Gastronomie hat. Und das wäre eigentlich durch diese FH-Ansiedlung in dieser Masse aus meiner Sicht konterkariert worden. Das haben halt auch viele so gesehen, mit denen man gesprochen hat. Insofern ist es vor allen Dingen Gewinn, dass jetzt schnell Klarheit geschaffen wurde. Die Sorge war ja, dass sich diese Diskussion oder auch die Untersuchung des Landes, ob das denn dahin passt, noch länger hinziehen könnte. Da hat das Land also relativ schnell erklärt, nee, das passt nicht. Und insofern ist es ganz gut, weil im September ist der Bebauungsplan für die Speicherstraße beschlossen worden. Und das heißt, jetzt können die Entwicklungen, so wie man sie mal vorhatte, als Digitalquartier mit Gastronomie, mit neuen Firmen, können jetzt also auch in die Tat umgesetzt werden, ohne größere Zeitverzögerung.
Und dann gibt es noch die ehemalige Höschzentrale an der Rheinischen Straße. Wie steht's mit der?
Schlecht, muss man sagen, denn da hat ja der Vandalismus gehaust, sind also viele der ja auch denkmalwerten Dinge, die dort sind, also zum Beispiel so ein alter Sitzungssaal, wo die erste Ratssitzung nach dem Krieg stattfand, wo viele auch wichtige Sitzungen von Hösch stattgefunden haben. Man erinnert sich ja so an die großen Arbeitskämpfe dann da auch in den 70er, 80er Jahren. Das ist weitgehend zerstört und ja, jetzt war die lange Zeit die Überlegung, ob die Sparkasse das übernimmt. Das hat sich dann auch zerschlagen. Aktuell wird darüber nachgedacht, dass die Stadt es selber dann kauft und ja, wie auch immer herrichtet, was daraus werden kann, was davon noch übrig ist. Das ist alles noch offen. Also eigentlich ein sehr trauriges Kapitel.
Jetzt haben wir über die Themen gesprochen, die wir hier unterm U besonders debattiert haben. Auch der Oberbürgermeister hat seine Jahresbilanz vor kurzem vorgestellt. Wie sieht er denn das Jahr?
Also er war sehr positiv gestimmt, er sprach von einem Jahr voller positiver Rekorde für die Stadt. Da hat er zum Beispiel den Passagierrekord am Flughafen genannt, die Besucherzahlen bei Veranstaltungen in der City, von den Gourmetfesten über die Cityring-Konzerte bis zu anderen Dingen, die waren für ihn da sehr positiv. Dann natürlich auch die EM, die auch was die Besucherzahlen anging, die Erwartungen weit übertroffen hätten. Hat die tanzenden Holländer angesprochen und dass Dortmund auch vor allen Dingen gute Laune verbreitet hätte, trotz der teilweise ja schwierigen Wetterbedingungen. Also der Wasserfall von Westfalen, wo sich ein Sturzbach ergossen hat, nach einem heftigen Gewitter
vom
im Stadion.
Ja.
Das sei also auch sozusagen, hätte das Dortmund-Bild geprägt. Und also er sagte, das Bild der Stadt hat sich zum Positiven verändert durch die EM und international wird die Stadt als sehr gastfreundlich, als sehr freundlich und weltoffen wahrgenommen. Und das solle man sich auch bewahren.
Und du? Bist du auch zufrieden mit Dortmund in diesem Jahr?
Jein. Also klar, das waren die besonderen Erlebnisse mit zum Beispiel der EM oder so, die sicherlich positiv gewirkt haben. Aber es gibt natürlich auch Dinge, die nicht so positiv waren. Man denkt nur an die Sorgen um die Arbeitsplätze etwa bei ThyssenKrupp. Oder neulich haben wir auch berichtet, Elmos hat jetzt seinen Sitz nach Leverkusen verlegt. Das kostet hier zwar keine Arbeitsplätze, aber jede Menge Geld, was die Gewerbesteuer angeht. Also auch so die Wirtschaftslage ist ja durchaus weiterhin schwierig. Insofern würde ich doch eine sehr gemischte Bilanz ziehen und diese Euphorie, dass es ein sehr erfolgreiches Jahr war, ja, so ein bisschen mit Fragezeichen versehen. Aber ich glaube, insgesamt kann man einen Strich drunter machen und sagen, ja, ist nochmal gut gegangen.
Vielen Dank, Oliver, für diesen Rückblick auf das Jahr 2024. So, jetzt kommen wir zum traurigen Teil. Fast anderthalb Jahre lang haben Felix und ich euch hier fünfmal die Woche die wichtigsten Nachrichten und Hintergründe aus Dortmund präsentiert. Und wir freuen uns sehr, dass das so positiv von euch aufgenommen wurde. Aber mit dieser Folge endet unterm U. Wir bei den Ruhrnachrichten werden neue Podcast-Formate entwickeln und testen. Und was ihr so wissen müsst, um in Dortmund auch weiterhin mitreden zu können, erfahrt ihr auch wie gehabt auf ruhrnachrichten.de/Dortmund. Dort werden auch Felix und ich uns mit ganzer Kraft einbringen. Ihr könnt also dort weiter von uns lesen. Und falls ihr uns persönlich erreichen wollt, geht das zum Beispiel per Mail an bastian.peach@lensingmedia.de und felix.gut@lensingmedia.de. Wir können uns nur noch bei euch bedanken für eure Ideen, euer Feedback und dafür, dass ihr uns alle zusammen gut 2 Millionen Minuten lang zugehört habt. Ihr habt uns damit echt einen Platz in eurem Alltag gegeben. Bedanken möchten wir uns auch bei unseren Kollegen und Kolleginnen aus der Stadtredaktion Dortmund. Ohne ihre Expertise und ihr Engagement hätte es unterm U niemals gegeben. Und auch bei unseren Gästen, die uns hier im Studio besucht haben und in vielen spannenden Gesprächen Perspektiven eröffnet haben, die auch Felix und mich immer wieder überrascht haben. Eigentlich hätten Felix und ich euch heute gern gemeinsam verabschiedet, aber leider ist Felix krank. Er hat uns aber eine Sprachnachricht geschickt, die ich euch gerne einspielen möchte.
Hallo ihr Lieben, das habe ich mir natürlich ganz anders vorgestellt. Statt euch persönlich am Mikro Tschüss zu sagen, muss ich das Ganze jetzt von der Couch aus machen, aber trotzdem ist es mir natürlich ein Anliegen, zu betonen, dass mir jede Sekunde, die ich diesen Podcast gemacht habe, wirklich großen Spaß bereitet hat. Ich bin mir sicher, wir lesen, hören oder sehen uns bald wieder. Danke für eure Treue und ein letztes Mal von mir auf diesem Kanal. Alles Gute!
Und damit sind wir nicht nur am Ende dieser Folge, sondern dieses Podcasts angekommen. Habt schöne Feiertage, seid lieb zueinander und kommt gut ins neue Jahr. Tschüss.